RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Steve Neuwirth. Guten Morgen. Im nordenglischen Liverpool ist am Rande der Meisterfeier des englischen Fußballclubs FC Liverpool ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens 2 Menschen, darunter ein Kind, wurden nach Angaben der Behörden schwer verletzt. Insgesamt 27 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Ermittler nahmen einen 53-jährigen Briten fest. Derzeit werde nicht von einem Terrorakt ausgegangen. Die Hintergründe des Vorfalls sind allerdings weiter unklar. Angesichts der massiven russischen Angriffe auf die Ukraine hat Bundeskanzler Merz eine härtere Gangart angekündigt. Es werde keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen geben, die an die Ukraine geliefert werden, sagte der CDU-Politiker. Dies gelte für Briten, Franzosen, Amerikaner und Deutsche. Ob Deutschland aber tatsächlich den reichweitenstarken Taurus-Marschflugkörper liefern will, ließ er offen. Gestern Abend ist Merz außerdem zum Gipfel der nordischen Länder in Finnland eingetroffen. Zu Beginn der Gespräche haben mehrere Regierungschefs vor dem russischen Präsidenten Putin gewarnt. In Potsdam wird voraussichtlich Ende September ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Das hat Antenne Brandenburg vom RBB erfahren. Der bisherige Oberbürgermeister Schubert ist am Sonntag bei einem Bürgerentscheid abgewählt worden. Schubert stand seit längerem in der Kritik. Die Fraktionen im Stadtrat warfen ihm parteiübergreifend Führungsversagen vor. In Berlin wird das Straßennetz in den kommenden Monaten neu vermessen und dokumentiert. Spezielle Fahrzeuge fahren dazu mit Kameras durch die Straßen der Stadt. Die Daten sollen zum Beispiel dabei helfen, Bauprojekte schneller voranzubringen. Nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung gelten beim Erfassen der Straßen in Berlin dann strenge Vorgaben im Hinblick auf den Datenschutz. Der erste FC Heidenheim bleibt in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt hat das Rückspiel in der Relegation bei der SV Elversberg mit 2:1 am Abend gewonnen. Das Hinspiel hatte 2:2 geendet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg finden Sie auch auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Meist bleibt es trocken. Die letzten Schauer sind abgezogen. Die Werte gehen runter auf 10 bis 7 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Wannsee 13 Grad und in Fürstenberg-Havel 9 Grad. Am Tage dann neben Sonne im Norden dichte Wolken. Auch Regen ist möglich und das bei Werten zwischen 18 und 22 Grad. Die Zeit? Es wird jetzt 2.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da haben wir nur eine einzige Meldung, die A9 Richtung Nürnberg, Richtung München, zwischen Kreuz Nürnberg Ost und Dreieck Nürnberg Feucht, hier haben wir 2 Kilometer Stau. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Die kommt aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Milat Kupay. Es ist 10 Jahre her, da wurde bekannt, dass der VW-Konzern illegal die Dieselabgaswerte seiner Fahrzeuge manipulierte. VW-Akteure hatten dafür gesorgt, dass deren Autos bei Überprüfungen auf Messständen bessere Abgaswerte lieferten, als es eben tatsächlich auf der Straße der Fall war. Der Skandal war damals groß, der Konzern musste seitdem immer wieder hohe Strafen bezahlen. Und als sei das nicht genug, fällte das Landgericht in Braunschweig gestern auch strafrechtliche Urteile.
4,5 Jahre Gefängnis lautet das Urteil für einen früheren Chef der Dieselmotorenentwicklung. Eine andere Ex-Führungskraft bekommt 2 Jahre und 7 Monate. Für 2 weitere frühere Manager endet der Prozess mit Bewährungsstrafen, erläutert Gerichtssprecher Benedikt Eike.
Die Angeklagten wurden heute wegen Betrugs schuldig gesprochen. Die Kammer hat festgestellt, dass alle 4 in Führungspositionen maßgeblich daran mitgewirkt haben, dass Käufern von Millionen Fahrzeugen ein Schaden entstanden ist. Und zwar dadurch, dass in der Motorensteuerungssoftware eine Funktion eingebaut war, die den Test erkannte und eine unzulässige Umschaltung vorgenommen hat.
Heißt, die Kunden wurden getäuscht. Sie kauften Autos, die mehr Abgase ausstießen als versprochen. VW setzte eine Software ein, die ließ die Dieselautos sauberer erscheinen, als sie in Wirklichkeit waren. 2,3 Millionen Fahrzeuge hatten die Betrugssoftware in sich, der Schaden etwa 2,1 Milliarden Euro. Und die vier Verurteilten von heute, so das Gericht, waren alle in den Skandal verstrickt, manche mehr, manche weniger.
Die Kammer hatte für alle vier Angeklagten einzeln eine Strafzumessung vorzunehmen. Sie hat insbesondere berücksichtigt, welche Stellung die Angeklagten im Konzern hatten, welche Höhe des Schadens den jeweiligen Angeklagten zurechenbar waren und auch inwiefern sie zur Aufklärung des Sachverhalts im Verfahren beigetragen haben.
Die Urteile fallen zum Teil überraschend deutlich aus. Als die Angeklagten den Schuldspruch hören, schüttelt einer von ihnen mit dem Kopf. Ein anderer schließt die Augen und stützt seinen Kopf mit den Händen. 175 Prozesstage lang hatten sie und ihre Anwälte argumentiert, warum sie sich für nicht schuldig halten. Ihre Linie, es sei nie der Plan gewesen, zu betrügen oder Gesetze zu brechen. Die Ex-Führungskräfte sehen sich als Bauernopfer, wollten zum Teil Freisprüche rausholen. Das Gericht sah es anders. Philipp Germann vertritt als Anwalt einen der Manager. Er kann das Urteil nicht nachvollziehen.
Wir sind der Auffassung, dass die Kammer im Strafmaß weit über das Ziel hinausgeschossen ist. Das gilt gerade für meinen Mandanten, der sich aktiv an der Aufklärung beteiligt hat und der für die Dieselmotoren nicht verantwortlich war in seiner Stellung. Da wir das Urteil für falsch halten, werden wir Rechtsmittel einlegen.
Das bedeutet, Fortsetzung folgt, dann vor dem Bundesgerichtshof. Sowieso ist das Urteil kein Schlusspunkt. 31 weitere Angeklagte warten noch in anderen Verfahren auf ihre Urteile. Unter anderem auch Ex-VW-Chef Martin Winterkorn, wie Gerichtssprecher Benedikt Eike erläutert.
Das Verfahren gegen Professor Winterkorn ist aufgrund seiner weiter bestehenden Verhandlungs- und Reiseunfähigkeit ausgesetzt. Ob und wann eine Terminierung erfolgen wird, wird die Kammer fortlaufend neu entscheiden.
Die Schadenersatzklagen von VW-Kunden sind dagegen weitgehend abgearbeitet. Von 11.000 Klagen am Landgericht Braunschweig sind nur noch etwa 100 offen. 10 Jahre nach dem größten Skandal in der VW-Geschichte.
Aber 100 Klagen sind immer noch offen. Ganz aufgearbeitet ist der VW-Skandal also immer noch nicht ganz. Was für ein Signal ist das Urteil aber jetzt? Darüber hat NDR-Kollegin Birgit Langhammer mit dem Autoexperten Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstandes in Hannover gesprochen. Sie hat ihn gefragt, ist das vielleicht eine Art Abschluss für VW?
Nein, das ist bei Weitem kein Abschluss, sondern das ist ein Meilenstein oder ein Zwischenstopp sozusagen von einer Reihe Prozesse, die noch anstehen. Es betrifft jetzt 4 Leute, aber es wurden ja in der Vergangenheit schon vor Jahren in den USA 2 VW-Manager verurteilt. Es gab das Verfahren gegen Herrn Stadler von Audi auch schon vor einigen Jahren. Und es steht natürlich noch ganz prominent das Verfahren gegen Herrn Winterkorn aus. Dazu kommen noch Kapitalanlegerklagen. Also es ist bei Weitem noch kein Abschluss, sondern stehen noch einige Verfahren in den nächsten Jahren aus.
Wir hören von den heutigen Angeklagten, dass sie sich als Bauernopfer sehen. Kann es denn bei so einem großen Betrug und diesen ganzen Verflechtungen in den Konzernen überhaupt eine gerechte Aufarbeitung geben aus Ihrer Sicht?
Ist wahrscheinlich schwierig. Man muss da ja Tausende, wenn nicht sogar Millionen Dokumente sichten, was ja Millionen beziehungsweise von VW-Seite auch durch die Anwälte Milliarden kostet. Ob es da wirklich Gerechtigkeit geben kann, vermag ich nicht wirklich zu sagen, aber ich vertraue da mal auf die deutsche Justiz, auch wenn man natürlich sagen muss, dass ein Verfahrensabschluss nach fast 10 Jahren auch schon erstaunlich ist.
11 Millionen Fahrzeuge waren damals betroffen und es ist ja eben auch ein Dieselskandal. Damit ist das immer eine Überschrift gewesen. Wie hat sich jetzt für Sie diese fast 10 Jahre der andauernde Aufarbeitung auf die Einstellung zum Diesel ausgewirkt?
Ja, zum einen war es natürlich aus Konzernseite erstmal so eine Art sehr teurer Weckruf für die Elektromobilität. Das hat ja über 32 Milliarden Euro bisher gekostet. Es könnten durchaus noch mehr Richtung 40, 50 Milliarden werden. Und in dem Rahmen wurde natürlich jetzt ein bisschen die Elektromobilität durch die ehemaligen VW-Chefs Müller und Dies eingeleitet. Herr Blume hat das ja jetzt fortgeführt. Der Diesel ist natürlich ein bisschen verbrämt, ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten, deutschlandweit natürlich in den letzten Jahren. Ich glaube, es gibt in Deutschland auch noch einen Marktanteil des Diesels von gut 15%. Das war früher mal durchaus anders. Und mittlerweile haben selbst batterieelektrische Fahrzeuge und Hybridfahrzeuge in Deutschland von den Absatzzahlen den Diesel überholt. Also es sieht momentan ein Stück weit so aus, als wäre der Diesel ein Auslaufmodell, auch wenn es den wahrscheinlich noch 10 Jahre auf den Straßen als Neuwagen gibt.
Und zu Volkswagen als Betrieb, also was hat der Prozess Ihrer Meinung nach mit der Unternehmenskultur gemacht?
Naja, ich glaube schon, dass sich ein Vorstand, aber auch jeder Mitarbeiter zweimal überlegt, ob er sich an Betrug beteiligt. Man muss ja auch mal klar sagen, ich habe in der Presse häufig gelesen, Schummelsoftware, da wurde geschummelt bei VW, da wurde aber nicht geschummelt, sondern das war knallharter Betrug. Und ich glaube, dass jeder Mitarbeiter angesichts der Prozesse auch gerade in den USA zweimal überlegt, ob er sich an derartigen Betrügereien beteiligt. Es gibt ja auch Whistleblower-Modelle mittlerweile. Ich glaube, dass sich insofern durchaus ein Kulturwandel im Unternehmen zugetragen hat. Es sind ja auch verschiedene Köpfe gerollt. Von der Seite her sind ja Umstrukturierungen angegangen worden, sodass da sicherlich eine andere Unternehmenskultur Einzug gehalten hat.
Jetzt haben wir das natürlich aus norddeutscher Sicht sehr beobachtet. VW mit Sitz in Niedersachsen natürlich ein großes Thema, betrifft ja dann eben nicht nur das Image, sondern auch immer gleich Arbeitsplätze, wenn es auch einem Unternehmen vielleicht besser oder schlechter geht. Jetzt nochmal zu 10 Jahre Prozess. Wie wird es eigentlich in der Branche oder ja vielleicht sogar auch international wahrgenommen?
Naja, das vermag ich nicht wirklich zu sagen. Sie haben ja selbst am Anfang schon gesagt, dass das nicht mehr so die mediale Aufmerksamkeit hatte. Ich denke auch, dass es im Ausland ein bisschen abgeebbt ist, das Interesse an dem Dieselskandal in Deutschland. Aber wenn die Prozesse gegen Winterkorn weitergeführt werden und wenn auch diese Kapitalanlegermusterverfahren durchgeführt werden, die, glaube ich, in Braunschweig noch anhängig sind, dann könnte auch das internationale Interesse durchaus noch mal größer werden.
Sagt Frank Schwobe. Er ist Automobilexperte und Lehrbeauftragter an der Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld. In Berlin findet dieser Tage die Republika statt, eine Konferenz rund um digitale Themen, speziell um Netzkultur und Politik und soziale Medien. Und ein Teil dieser Konferenz ist auch das WDR-Europa-Forum mit hochkarätigen Gästen. Zum Auftakt war am Montag Bundeskanzler Friedrich Merz dabei und er wurde zu vielen aktuellen und drängenden Themen befragt. Julian Noten berichtet.
Der Andrang für das Interview mit Bundeskanzler Friedrich Merz auf dem WDR-Europa-Forum war groß, der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Wahrscheinlich auch, weil es eine Menge aktueller Themen gibt, zu denen sich der Bundeskanzler äußern kann. So zum Beispiel die jüngsten Angriffe Israels im Gazastreifen. Die habe Merz mit Schrecken beobachtet, sagte er auf der Bühne und äußerte auch deutliche Kritik.
Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
Deutschland und Israel stünden in engem Austausch. In dieser Woche wolle Merz außerdem noch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu sprechen. Allgemein äußerte sich Merz zu vielen außenpolitischen Themen, wie auch dem Handelsstreit zwischen der EU und den USA. Dass US-Zölle nun erstmal verschoben wurden, sieht er positiv, denn er wolle keine Eskalation. Gleichzeitig solle sich die EU nicht zu klein machen.
Wir sind in Europa, wenn man mal die Briten dazu nimmt, sind wir ein Markt von 500 Millionen Konsumenten. Und das ist ja nun für die amerikanische Wirtschaft auch nicht so ganz uninteressant. Für Google, Microsoft und viele andere sind wir außerhalb Amerikas der größte Markt. Insofern also machen wir uns bitte nicht kleiner, als wir sind.
Bundesregierung und Wirtschaft würden sich im Handelsstreit auf alle Eventualitäten vorbereiten, so Merz weiter.
Wir schonen im Augenblick die amerikanischen Tech-Unternehmen auch steuerlich sehr. Das muss nicht so bleiben, das kann man ändern, aber ich möchte diesen Konflikt nicht eskalieren. Ich möchte, dass wir ihn gemeinsam lösen. Und deswegen halte ich auch die Haltung der Kommission, auch die Haltung von Ursula von der Leyen für richtig, unterstütze sie dabei, jetzt wirklich mit Ruhe, mit Augenmaß, aber auch mit Konsequenz zu reagieren. Wenn es nicht gelingt, dann müssen wir unsere Interessen wahrnehmen.
Auf dem WDR-Europa-Forum sprach Merz außerdem über eine mögliche Wehrpflicht. Sie einfach wieder einzuführen, sei aus logistischen Gründen nicht von heute auf morgen möglich. Stattdessen appellierte er vielmehr an junge Menschen, sich für Deutschland einzusetzen. Über eine wie auch immer geartete Wehrpflicht wurde auch bei anderen Diskussionsrunden gesprochen, teils mit deutlicher Kritik, so etwa vom Juso-Vorsitzenden Philipp Türmer.
Ich glaube, es ist der falsche Weg. Ich glaube, der richtige Weg muss es sein, die Bundeswehr so attraktiv zu machen, dass Leute freiwillig zur Bundeswehr gehen. Und darüber hinaus hielt ich es auch falsch, wenn wir quasi den Wettbewerb über die Abschreckung mit Russland darüber führen, wer quasi mehr junge Menschen verpflichten kann, zur Bundeswehr zu gehen.
Gleichzeitig sei aber auch eine Anpassung der Wehrpflicht politisch schwer umsetzbar, etwa mit Blick auf eine Pflicht für Frauen, sagte Reserveoffizierin und FDP-Mitglied Carrie Hoppe in der Diskussion.
Wenn wir eine Pflicht einführen, dann müssen wir die konsequenterweise auch für Frauen einführen, weil ich glaube, Gleichberechtigung muss auch mit gleichen Pflichten einhergehen. Ehrlicherweise stelle ich mir aber die politische Durchsetzung dessen sehr, sehr schwierig vor, weil wir ja dann für eine Zweidrittelmehrheit entweder bei der AfD oder bei der Linken für Unterstützung werben müssten.
Das WDR-Europa-Forum findet auch in diesem Jahr im Rahmen der Gesellschaftskonferenz Republika in Berlin statt und läuft bis Mittwochnachmittag. Am Dienstag wird unter anderem Außenminister Johann Badefuhl erwartet.
Die ARD-Infonacht.
Während tausende Fußballfans am Abend die Meisterschaft des FC Liverpool in der nordenglischen Stadt gefeiert haben, ist ein Auto in die Menschenmenge gefahren. Die Polizei geht nicht von einem Terroranschlag aus. Vor kurzem gaben die Ermittler erste Einzelheiten auf einer Pressekonferenz bekannt. Darüber habe ich vor der Sendung mit unserer Korrespondentin Gabi Biesinger gesprochen und als erstes gefragt, bevor wir über die neuen Erkenntnisse sprechen, die die Ermittler bekannt gegeben haben. Wie geht es den Opfern?
Ja, man muss wirklich sagen, dass es ein Wunder ist, dass bei dieser Fahrt in die Menschenmengen niemand zu Tode gekommen ist. Das wurde mit Erleichterung angenommen, dass es keine Todesopfer gegeben hat. Es sind 47 Menschen verletzt worden. Davon sind 27 im Krankenhaus. Es sind 2 schwer verletzt, darunter ein Kind. Und 20 weitere Menschen konnten vor Ort behandelt werden. Aber auch die, die das erlebt haben, auch wenn sie körperlich nicht verletzt sind, das waren Szenen, die da geschildert wurden, dass Menschen hemmungslos weinten und schrien und Panik ausbrach. Diese Menschen haben jetzt auch damit zu tun, damit fertig zu werden, was sie erlebt haben. Und da gibt es eben auch psychologische Unterstützung.
Absolut. Nun hatte ich es ja jetzt eingangs gesagt, die Ermittler gehen nicht von einem Terroranschlag aus. Was sind denn jetzt die wichtigsten neuen Erkenntnisse aus der letzten Pressekonferenz?
Ja, die Polizei hatte ja schon zuvor bekannt gegeben, dass ein 53 Jahre alter Brite aus dem Raum Liverpool festgenommen worden war, der Fahrer des Autos gewesen sein soll. Und es war sehr ungewöhnlich, dass die Polizei die Einzelheiten eben zum Alter, zur ethnischen Identität und zur Nationalität des Fahrers so kurz nach der Tat schon veröffentlicht hatte. Und sie wollte damit offenbar Spekulationen in den sozialen Netzwerken zuvorkommen, dass es sich um einen islamistischen Anschlag gehandelt haben könnte. Also Terror hat sie jetzt im Moment ausgeschlossen und es gibt aber noch keine weiteren Erkenntnisse dazu, was diesen Mann dazu gebracht haben könnte, in dieser Art und Weise in die Menschenmenge zu fahren.
Nach weiteren Verdächtigen wird nicht gesucht. Man geht also von einer Einzeltat aus. Nichtsdestotrotz, wie ist denn die Lage vor Ort? Die Menschen wurden ja aufgefordert, nach Hause zu gehen. Kann man davon ausgehen, dass sich das jetzt so in den nächsten Tagen, das normale Leben in der Stadt wieder so ein bisschen Einzug hält und sich das wieder beruhigt?
Das ist natürlich ein Schock insofern, als dass jetzt gerade nach so einer fröhlichen Feier und der großen Ausgelassenheit der Tag so endet. Und das wird sicherlich noch eine ganze Weile auf Liverpool lasten. Und natürlich werden auch alle weiterhin darauf warten, was sich denn jetzt noch an Einzelheiten ergibt, was diesen Mann dazu gebracht hat. Ein BBC-Reporter hat hier geschildert, er hat sich einige der Videos, die im Netz kursieren, angeguckt und hat gesagt, sein Eindruck wäre gewesen, dass das Auto zunächst gar nicht losgerast sei, sondern sehr langsam in die Menschen gefahren war und dann irgendetwas passiert ist und der Fahrer dann plötzlich aufs Gaspedal gedrückt hat und wirklich die ganze Strecke durch die Menschen gerast ist. Also da wird man noch, hoffen wir, Hintergründe bekommen, was da genau vorgefallen ist. Dann wissen wir vielleicht in ein paar Tagen mehr.
Gab es denn noch am Abend weitere Reaktionen aus der Politik?
Es gab sehr schnell Reaktionen aus der Politik. Sowohl Premierminister Keir Starmer als auch die Innenministerin hatten gleich nach dem Vorfall geschrieben, dass sie natürlich über den Fortgang der Ermittlungen informiert bleiben. Und sie hatten ihr Mitgefühl ausgesprochen für die Opfer und auch deren Angehörigen. Und auch der Verein, der Liverpool FC, hat sich natürlich gemeldet und gesagt, man fände das ganz furchtbar, was da passiert ist, und würde mit der Polizei eng zusammenarbeiten. Und natürlich auch der Lokalrivale FC Everton hat dasselbe geschrieben. Also da war eine große Anteilnahme, großes Mitgefühl. Und Ich meine, es dürften jetzt aber trotzdem alle etwas erleichtert sein, dass es keine Todesopfer gegeben hat und dass es auch keinen Terrorverdacht gibt.
In Liverpool ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei sind 27 Menschen verletzt worden. Soweit aktuelle Informationen von unserer Korrespondentin Gabi Biesinger. Blutdruck, Schritte, Kalorien, den eigenen Körper, das eigene Verhalten zu vermessen, war ja nie einfacher. Gesundheits-Apps sind auf den meisten Handys vorinstalliert und auch Smartwatches oder Fitness-Armbänder helfen beim sogenannten Self-Tracking. Die Daten, die so gesammelt werden und häufig auch interpretiert werden, sollen helfen auf dem Weg zu einem gesünderen, besseren Leben. Klappt das tatsächlich und gibt es auch negative Effekte? Was sagt da die Wissenschaft? Melanie Stinn berichtet.
Die berühmt-berüchtigten 10.000 Schritte pro Tag lassen sich am besten gehen, wenn man sie zählt. So die Annahme. Besonders beliebt sind daher sogenannte Aktivitätstracker. Aber führen beispielsweise Schrittzähler in Smartphones oder Smartwatches tatsächlich zu mehr Bewegung und Fitness?
Da gibt es eine ganz interessante Metastudie, wo eben einzelne Studien zusammengefasst wurden. Und da konnte ein positiver Effekt nachgewiesen werden. Wir sprechen jetzt nicht von einer über alle Teilnehmer hinweg sehr, sehr starken Steigerung. Aber gemittelt kann man da kleine bis moderate Effekte tatsächlich finden.
Die Psychologin Christiane Attig von der Universität Lübeck hat selbst mehrere Studien zum Thema Aktivitätstracking durchgeführt. Demnach bewegen sich die Studienteilnehmer im Durchschnitt tatsächlich vor allem anfangs stärker, wenn sie ihre Aktivität messen. Doch wohlmöglich bleibt das nicht so. Das Problem? Häufig fehlen Langzeitdaten.
Weil die Finanzierung von Langzeitstudien halt ein Problem ist in der Wissenschaft, in der Psychologie eben auch.
Das gilt insbesondere für Studien, die sich auf die Allgemeinbevölkerung beziehen. Denn nicht alle ziehen das Tracken durch.
Das ist etwas, was man in der Studienlage auch immer wieder gesehen hat, dass dieser Novelty-Effekt heißt es auch. Also wenn man am Anfang ein neues Gerät hat, dass man super interessiert ist, die ganzen Funktionen auszuprobieren und sich die ganze Zeit damit beschäftigen möchte, dass das auch bei Aktivitätstrackern relativ schnell nachlässt.
Doch Smartphone und Smartwatch können ja sehr viel mehr als nur Schritte zählen. So vermessen manche Menschen auch Schlaf oder Stimmung. Hier gibt's bislang nur wenige wissenschaftliche Erkenntnisse zum Nutzen von Self-Tracking. Insbesondere beim Schlaf allerdings finden sich zunehmend Hinweise, dass die Selbsterforschung sogar kontraproduktiv sein kann. Vor allem, wenn man sich zu sehr an normierten Vorgaben für die Dauer des Schlafs orientiert.
Übergreifend kann man sagen, 8 Stunden sind wahrscheinlich gut, 4 Stunden über lange Zeit sind nicht gut. Aber auch das hat sehr, sehr viel zu tun mit psychischen Dispositionen und mit insgesamt der körperlichen Konstitution. Und das genau ist das Problem. Wenn ich mich pausenlos orientiere an irgendwelchen normierten und normierenden Werten, das hat bei einer Probandin dazu geführt, dass die nicht mehr einschlafen konnte.
Beninja Gerisch ist Psychoanalytikerin und Professorin für klinische Psychologie an der International Psychoanalytic University in Berlin. Sie untersucht in ihrem Forschungsprojekt Das vermessene Leben, wie sich Self-Tracking auf unsere Psyche auswirkt. Sie hat festgestellt, dass viele Menschen mit dem Self-Tracking wieder aufhören, weil die Aussagen der Apps ihrem eigenen Bauchgefühl widersprechen.
Die Irritation stellt sich dann ein, wenn mein subjektives Gefühl zum Beispiel ein gutes ist. Ich erwache ausgeruht, ich habe gefühlt subjektiv gut geschlafen. Die App sagt mir aber, dass ich nicht gut geschlafen habe. Ja? Und das sind zum Beispiel klassische Störmomente oder Irritationen, die sich einstellen können.
Außerdem könne Self-Tracking ungesund werden, wenn es exzessiv betrieben werde.
Und da ist es eben schon interessant, dass sicherlich einige dann vor allem und ausschließlich diese körperbezogenen Daten generieren wollen, dadurch aber sich häufig auch wie in so einem Art Hamsterrad oder Teufelskreis fühlen, weil das Erheben der Daten immer auch mit einer Steigerungslogik verbunden ist. Und dann entsteht Stress.
Auch Beninja Gerisch findet, dass Self-Tracking durchaus unterstützen kann, wenn Menschen fitter oder gesünder werden wollen. Doch wer profitiert und wer nicht, lässt sich oft gar nicht klar voraussehen. Denn häufig stecke auch eine andere Sehnsucht hinter dem Vermessen der eigenen Gesundheit.
Das Moment der Kontrolle war das, was wir übergreifend bei all unseren Probanden und Probandinnen feststellen konnten. Ich versuche, etwas zu kontrollieren mittels der Erhebung von Körperparametern. Aber das, worum es eigentlich geht, nennen wir es jetzt mal das Innerseelische oder das Psychische, erreiche ich damit nicht.
Ein Beitrag war das von Melanie Stinn. Einmal über den Canale Grande mit dem Boot fahren, die Steppe der Serengeti erleben oder auch nur in den nur in Anführungszeichen in den Teutoburger Wald reisen. Für viele ältere Menschen ist das einfach zu anstrengend. Sie wollen oder können sich so etwas nicht mehr zumuten, vielleicht auch nicht mehr leisten. Einen richtigen Urlaub ersetzen können wir nicht. Das ist der Gedanke der Diakonie Oberasbach in Mittelfranken. Aber daran erinnern oder die Urlaubsfantasie mal zumindest anregen. Dafür hat die Diakonie VR-Brillen für Senioren angeschafft. Tobias Burkhardt hat sich so einen digitalen Urlaubsreisetreff mal angeschaut.
Es ist eine gemütliche Kaffeerunde im Oberasbacher Treffpunkt Alte Post. 5 Seniorinnen und 1 Senior wollen verreisen. Und zwar digital, per Virtual Reality Brille. Fast alle Interessierten hier sind weit über 80 Jahre alt. Reisen ist in der Realität inzwischen viel zu anstrengend. Die VR-Brille bietet insgesamt 50 verschiedene Ziele. Vom Alpaka-Hof bis zur chinesischen Mauer oder an den Strand der Malediven vielleicht? Hildegard Klein streift sich nach einer kurzen Einweisung die Brille über den Kopf, ruckelt den Gummi zurecht. Verreist ist die 90-Jährige schon seit 10 Jahren nicht mehr. Per VR-Brille geht's jetzt ab ins Allgäu.
Ja, ich sehe jetzt die Ortschaft und die schönen Berge, aber Tiere sehe ich keine. Ach da, ja, da sind schon die Tiere.
13 Minuten insgesamt dauert dieser künstliche Ausflug in Hildegards Kleins geliebte Berge. Sie trifft in der virtuellen Realität auf Kühe, saftige Bergwiesen und bunt geschmückte Kirchenaltäre. Das weckt viele Emotionen.
Das ist so schön.
Alles gut.
Das ist so schön.
Alles gut.
Ich muss gleich weinen.
Dann weinen wir zusammen, das ist wichtig.
Die digitalen Urlaubsreisen sind ein Angebot der Diakonie Fürth. Älteren Menschen möglichst vielfältige Abwechslung bieten, ist das Ziel der regelmäßigen Treffen. Die VR-Ausflüge passen da perfekt ins Konzept, sagt Renate Schwarz von der Diakonie Fürth. 2 VR-Brillen konnte sie mit Hilfe von Fördergeldern kaufen. Einmal pro Monat kann abgetaucht werden in Welten, die sonst wohl unzugänglich blieben für die betagten Menschen.
Die Brillen bzw. die Filme dazu sind speziell für Senioren geschnitten. Langsame Bewegungen, aber trotzdem oben, unten, rechts, links kann man einfach in der Gegend rumschauen.
Jeder der 5 darf die Brille mal ausprobieren. Es geht nach Usedom, an den Strand, in verschneite, eisige Berglandschaften oder in sonnige Sylt.
Was sehen Sie da?
Ja, im Moment nur den blauen Himmel und den Strand. Ja, den Strand.
Das ist ein Erlebnis, doch. Man sieht alles, was wichtig ist.
VR-Reisen, die noch Wiederholung rufen. Alle Tester haben den virtuellen Ausflug gut vertragen und sind bereit für mehr Urlaube an Orte, die sonst wohl unerreichbar blieben.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seip. Jubel und große Erleichterung beim 1. FC Heidenheim. Denn die Schwaben, die haben den Abstieg aus der 1. Fußball-Bundesliga verhindern können. Den Klassenerhalt schafften sie im wahrsten Sinne des Wortes in der letzten Minute. Beim Relegationsrückspiel in Elversberg stand es lange 1:1 durch Tore von Honsack für Heidenheim und Fellhauer für Elversberg. Alles lief auf eine Verlängerung hinaus. Doch dann, 12 Sekunden vor dem Ende der Nachspielzeit, traf Leonardo Sienzer zum entscheidenden 2:1 für Heidenheim. Für Elversberg heißt das, der Traum, zum allerersten Mal erste Liga zu spielen, der muss zumindest aufgeschoben werden. Heidenheim hingegen geht in seine 3. Erstligasaison. Ein anderer Erstligist hat derweil seinen neuen Trainer vorgestellt. Die Rede ist von Bayer Leverkusen. Nach dem Abgang von Xabi Alonso, der mit Bayer ja den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte geholt hatte, übernimmt nun der Niederländer Erik ten Hag. Marc Eschweiler war bei seiner Präsentation dabei.
Keine Frage, die Fußstapfen, in die Erik ten Hag tritt, sind groß. Aber der Niederländer hat in den letzten Jahren selbst auch keine kleinen Fußabdrücke im europäischen Vereinsfußball hinterlassen. Und deshalb sagt der 55-Jährige selbstbewusst:
Das ist, was ich meine ganze Karriere immer fortgelebt habe. Ich will gewinnen, aber auch auf eine bestimmte Art und Weise, mit dominanten Fußball, attraktiven Fußball, was auch die Menschen begeistert.
Die 6 Titel mit Ajax Amsterdam zwischen 2019 und 2022 haben Ten Hag zu einer heißen Traineraktie in Europa werden lassen. Seine rund 2 Jahre bei Manchester United waren schwierig, aber auch dort, mit einer offensichtlich nicht einfachen Mannschaft, hat er 2 Pokalsiege geholt. Und deshalb war Ten Hag die Wunschlösung von Sportdirektor Simon Rolfes.
Sehr erfahrener Trainer auf internationalem Top-Level.
dass das Eigenschaften sind, wo wir glauben, dass wir damit auch wieder eine neue Geschichte schreiben. Und auch wenn die Mannschaft sich mit Sicherheit ein bisschen verändern wird, dass das gerade ein guter Moment ist, loszulegen.
Die Werksel verliert mit Tah, Frimpong, Wirtz und vielleicht auch noch einigen anderen wichtige Stützen, bekommt mit dem neuen Trainer und einer ganzen Reihe von neuen Spielern aber vielleicht auch wieder frischen Wind in die Bayer Arena.
Wir machen weiter mit Tennis und schauen zu den French Open. An Tag 2 des Grand Slam Turnieres gab es aus deutscher Sicht eine dicke Überraschung. Daniel Altmaier war gegen den Top-10-Spieler Taylor Fritz eigentlich der klare Außenseiter und doch schlug er den US-Amerikaner in 4 Sätzen. Altmaiers Triumph, für viele eine Sensation, für ihn selbst allerdings weniger.
Um ehrlich zu sein, nicht überrascht. Ich weiß, dass ich das auf dem Platz liefern kann. Es ist wirklich jetzt, wenn es dann wie in der Schule in die Prüfung geht, wenn man es das dann hinkriegt und nicht nervös wird. Und ich glaube, das versuche ich jetzt besser zu machen und ja, freue mich, dass ich das umsetzen konnte.
Weniger gut lief es für die anderen 3 Deutschen, die im Einsatz waren. Jan-Lennard Struff muss ebenso schon wieder seine Sachen packen wie bei den Frauen Tatjana Maria und auch Tamara Korpatsch. Der beste deutsche Tennisprofi Alexander Zverev, der startet nun an Tag 3 ins Turnier. Und dann haben wir noch eine deutsche Erfolgsmeldung von der Turn-EM in Leipzig. Da haben die Frauen überraschend Silber im Teamwettbewerb geholt. Mehr von Florian Winkler.
Was für ein Auftakt der deutschen Turnerinnen. Platz 2 und damit Silber im Teamwettbewerb bei der Heim-EM. Eine dicke Überraschung, die der DTB-Riege um Lea Quaas, Januar Müller und Silja Stör da gelungen ist. Die an allen 4 Geräten sehr stabil und routiniert turnte. Und vor allen Dingen dann die überragende Helen Kevrich vor knapp 5000 Turnfans in der Leipziger Messe am Stufenbach. Die 17-Jährige zeigte eine absolute Top-Leistung an ihrem Paradegerät, holte die Bestwertung mit über 0,3 Punkte Vorsprung auf Platz 2 und die Turnerin vom MTV Stuttgart geht damit als die Titelkandidatin ins Finale am Samstag.
Nach den Frauen sind nun aber erst einmal die Männer mit ihrem Teamwettbewerb dran.
Das war der Sport mit Max Seib.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um gleich 2.31 Uhr mit Olaf Knapp. Während der Meisterfeier des Fußballclubs FC Liverpool ist ein Auto in die Menschenmenge gefahren. Die Ermittler gehen nicht von einem Terroranschlag aus. Laut Polizeiangaben wurden fast 50 Menschen verletzt, 27 von ihnen mussten ins Krankenhaus, 2 von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Mehr Details hat Mareike Aden in London.
Ja, es war wohl kurz nach 18 Uhr Ortszeit, das ist eine Stunde früher als in Deutschland, als da dieses Auto in die Menge fuhr. Es war wohl ungefähr 10 Minuten, nachdem die feiernde Mannschaft mit dem Bus vorbeifuhr, schildern Augenzeugen. Die Polizei von Liverpool sagt, ein 53-jähriger Mann aus der Region sei verhaftet worden. Ein britischer, ein weißer Mann, heißt es da. Und auch der Verein, der FC Liverpool, hat sich zu Wort gemeldet. Es ist schockiert, man sei mit den Gedanken und Gebeten bei den Menschen und würde alles tun, um mit der Polizei zu kooperieren.
Die Ukraine kann gelieferte Waffen künftig offenbar einsetzen, ohne dass die Reichweite beschränkt ist. Bundeskanzler Merz hat angekündigt, dass die entsprechenden Vorgaben von deutscher Seite aus aufgehoben sind. Aus Berlin Oliver Neuroth.
Kanzler Merz schreibt bei Social Media, die Ukraine könne sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift. Es gelte keine Reichweitenbeschränkung mehr. Die Ankündigung des Kanzlers hat allerdings kaum konkrete Auswirkungen, denn Deutschland hat bisher keine Mittelstreckenraketen mit größerer Reichweite an die Ukraine geliefert. Das wäre zum Beispiel der Marschflugkörper Taurus, über den monatelang diskutiert wurde. Dass die Bundeswehr ihn nun an die Ukraine abgeben könnte, sagt Merz nicht. Der Taurus hat eine Reichweite von etwa 500 Kilometern.
Im Zollstreit zwischen den USA und der EU ist weiter verhandelt worden. EU-Handelskommissar Šefčovič hat eigenen Angaben zufolge ein gutes Telefongespräch mit US-Handelsminister Lutnick geführt. Zuvor hatten bereits EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und US-Präsident Trump gesprochen und sich darauf verständigt, bis zum 9. Juli voranzukommen. Die deutschen Turnerinnen haben bei der Heim-Europameisterschaft in Leipzig überraschend die Silbermedaille gewonnen. Das Team um Jungstar Helen Kevrich kam hinter Titelverteidiger Italien auf Platz 2. Am Abend starten auch die Männer in den Teamwettkampf. Der Deutsche Turnerbund beklagte vor der Heim-EM zahlreiche Verletzungsausfälle. Außerdem ist der DTB seit Monaten in der Krise. Ehemalige und aktive Turnerinnen prangern körperlichen und mentalen Missbrauch an den Bundesstützpunkten in Stuttgart und Mannheim an. Das Wetter in Deutschland. Nachts wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer, meist trocken, bei Tiefstwerten von 13 bis 5 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da liegen uns zurzeit keine Meldungen vor. Die Straßen sind frei. Eine gute und sichere Fahrt wünschen wir.
Die ARD-Infonacht.
So ist es mit Milat Kupay. Werden wir Menschen immer dümmer oder klüger? Die Frage kann man sich durchaus stellen in Zeiten, in denen uns KI per Zuruf von A nach B navigiert, formvollendet Briefe oder Masterarbeiten erstellt und uns immer mehr das Denken abnimmt. Andererseits waren es immerhin wir Menschen, die fähig waren, diese Denkmaschinen zu entwickeln. Wie steht es also um unsere menschliche Intelligenz in Zeiten künstlicher Intelligenz? Das ist Thema in der aktuellen Ausgabe des Podcasts Wissenswerte von RBB24 Inforadio. Zu Gast bei meiner Kollegin Anna Korbis ist André Frank Zimpel, Psychologe, Professor für Erziehungswissenschaft an der Uni Hamburg und Leiter des Zentrums für Neurodiversität und Forschung.
Wir haben da also drei Puzzleteile, die wir im Folgenden möglichst schlüssig zu einem Gesamtbild zusammenfügen wollen. Wir haben menschliche Intelligenz, künstliche Intelligenz und Neurodivergenz. Lassen Sie uns mal mit der menschlichen Intelligenz anfangen. Wie ist es denn um die bestellt?
Ja, menschliche Intelligenz ist Hybrid. Das wird zum Beispiel deutlich, wenn man sich die Generationen anschaut. Ich werde im August eine Urkunde bekommen, wenn alles gut geht, für 40 Jahre Hochschuldienst. Und ich habe ja dann die Generationen beobachten können. Also stellen Sie sich vor, die Generation, die man heute so Generation X nennt oder Generation Golf, die in Gothic-Look oder auch mit Popperlocke oder Hip-Hop-Kleidung in die Seminare kam, dann abgelöst wurde von einer Generation, die dann viel digitaler wurde. Die verschwanden hinter ihren Laptops, die sah man gar nicht mehr in den Seminaren. Das war wieder noch eine etwas klügere Generation, würde ich sagen. Und noch klüger durch Technik ist die Gen Z oder die Zoomer, wie man sie auch nennt, die jetzt wirklich sehr KI-affin sind und mit ihren Smartphones viele Probleme lösen. Und trotzdem macht man sich über sie lustig und nennt sie lebensunfähig, weil man denkt, dass sie mit den Anforderungen des Lebens gar nicht klar kämen. Aber man vergisst, dass sich die Anforderungen immer ändern. Menschliche Intelligenz ist Hybrid. Das heißt, sie ist zum Teil biologisch. Wir haben Gehirne, die sich kaum von denen von Steinzeitmenschen unterscheiden. Aber wir haben kulturelle Werkzeuge, die weit über den Faustkeil der Steinzeit hinausgehen. Das heißt, Menschen sind heute viel intelligenter. Oder wie es der Direktor des Max-Planck-Instituts für anthropologische Forschung mal auf den Punkt gebracht hat, Kinder wissen heute viel mehr über Dinosaurier als Aristoteles und Platon, denn die wussten darüber noch gar nichts. Und daran sieht man, wie menschliche Intelligenz wächst. Jede Generation nimmt im Durchschnitt, gewinnt an 3 IQ-Punkten.
Und trotzdem, aber diese Entwicklung des IQ-Durchschnitts, die war ja über Jahrzehnte lang steigend, aber schon, glaube ich, seit Mitte der 90er jetzt beobachtet man da eher, dass der Durchschnitt sinkt. Also nehmen bestimmte Fertigkeiten einfach ab. Konzentrationsspannen scheinen sich zu verkürzen, Aufmerksamkeitsspannen, die Fähigkeit, sich Dinge zu merken.
Also erst hat KI uns die Fähigkeit zur Raumorientierung genommen, jetzt nimmt sie uns die Fähigkeit, grammatisch zu sprechen. All diese Dinge werden natürlich an Maschinen abgegeben, aber sie öffnen natürlich das Gehirn für andere Bereiche. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir die klug nutzen. Natürlich kann sich ein Mensch heute vielleicht schlechter mit einer Patentfaltungskarte orientieren, wie ich das noch kenne. Patentfaltung, das waren so Karten, die man so geschickt zusammenfalten konnte, so dass man sie einigermaßen beim Autofahren benutzen konnte.
Ach, Landkarten zum Beispiel.
Ja. Okay. Ich glaube, damit kommt heute niemand mehr klar, weil man es nicht mehr braucht. Und darum sind gewisse Intelligenztests, vor allen Dingen räumliche Intelligenztests und so weiter, die auf diese Fähigkeiten abzielen, da schneiden sie vielleicht schlechter ab, die jüngere Generation. Aber man müsste auch die Intelligenztests an die neuen Umweltbedingungen anpassen. Denn sie schneiden nach meinen Erfahrungen in ganz anderen anderen Bereichen sehr gut ab.
In welchen denn? Also zum Beispiel, also wir müssen ja viel mehr Informationen prozessieren, Komplexitätsmanagement oder was sind so die Bereiche?
Das sind Menschen, die lernen, sich selber besser einzuschätzen. Und zwar hat die größte Bildungsstudie weltweit, die HETI-Studie, gezeigt, dass es etwas gibt, was noch wichtiger als Intelligenz ist. Und das ist die Selbsteinschätzung. Ja, und gerade da sind junge Menschen sehr stark informiert. Sie kennen ihr Gehirn besser. Sie sprechen viel offener darüber, wie sie ticken.
Aber wenn wir nochmal auf den Bereich Information und Informationsverarbeitung schauen, KI sorgt ja inzwischen dafür, dass ich Informationen auch nicht mal mehr selber in irgendeine Beziehung setzen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel was über eine Suchmaschine finden will, ich muss mir noch nicht mal mehr den Kopf zerbrechen, wie ich die Suchanfrage möglichst präzise formuliere, weil ich dank KI fertig vorbereiteten Output bekomme, wie ein Menü serviert. Also verlieren wir da nicht auch an Kompetenzen, Informationen miteinander in Verbindung zu setzen?
Wir bekommen Platz für neue Verbindungen und man muss einfach sehen, Intelligenztests sind ganz stark darauf ausgerichtet, das logische Denkvermögen zu messen. Und diese Logik ist ja eigentlich nur eine Umwandlung von Gedanken. Logik produziert ja keine Gedanken, sondern sie formt sie nur so lange um, bis sie kontrollierbar und verständlich werden. Und das machen jetzt Maschinen für uns. Das heißt, ich muss nicht mehr jede logische Operation ausführen. Ich muss viel besser aber verstehen, wie Logik funktioniert und was glaubwürdig ist und wo die Maschine sozusagen falsch läuft. Denn das sind blinde, bewusstlose Algorithmen, mit denen wir es zu tun haben. Und wir brauchen viel mehr Intelligenz, damit gut umzugehen. Das heißt, die Hirnfunktionen verändern sich. Sie haben sich durch Buchdruck verändert, sie haben sich durch das Internet verändert und sie werden sich durch KI nochmal verändern. Das Interessante ist, wir brauchen die Intelligenz für etwas anderes und vor allen Dingen für kritisches Denken. Und die Hoffnung besteht darin, dass Menschen, die sich von KI helfen lassen, die Zeit, die sie gewinnen, die Aufmerksamkeitskapazität, die sie dadurch gewinnen, für kritisches Denken nutzen.
Das ist eine Hoffnung, haben Sie gerade gesagt.
Das ist eine Hoffnung.
Da spricht doch die menschliche Faulheit vielleicht etwas dagegen.
Oder die Rahmenbedingungen, dass wir immer noch Mathematik wie einen Intelligenztest vermitteln, wo man eigentlich heute ganz andere Formen des Denkens benötigt. Dass also Mathematik ist ein fantastisches Spiel, in der 1 plus 1 immer 2 ergibt. In der Wirklichkeit ist das aber nicht der Fall. Wenn zwei Flüsse zusammenfließen, dann kann 1 und 1 1 werden. Oder wenn ich die richtigen Kaninchen zusammensetze, kann aus 1 und 1 8 oder sonst was werden. Das heißt also, wir spielen ein Spiel, was wir jetzt an Maschinen abgeben können und sind jetzt in der Lage, neue Spiele zu erfinden, die die Wirklichkeit auf neue Weise spiegeln. In den 70er Jahren hat Holmer von Ditfurth eine Sendung gemacht, dass die Polkappen schmelzen und dass wir Klimaprobleme bekommen. Das hat damals kaum jemand verstanden, weil man in solchen Rückkopplungen und in Entwicklungen in den Naturwissenschaften gar nicht denken wollte. Man hat sich nur auf logische, axiomatische Systeme verlassen. Inzwischen finden wir in den Naturwissenschaften überall entwicklungslogisches Denken. Wir könnten die Klimakrise überhaupt nicht begreifen, wenn wir sie nur formal logisch angehen würden, sondern wir brauchen dafür ein perspektivisches, entwicklungslogisches Denken. Und das ist die Intelligenz, die sich bei der jungen Generation gerade herausbildet. Das heißt also, sie sind vielleicht schlechter im formal logischen und im Auswendiglernen. Das mag sein, und auch in der räumlichen Orientierung, aber sie sind viel besser im entwicklungslogischen Denken.
Wenn wir jetzt schon dabei sind, über einen veränderten Intelligenzbegriff zu sprechen, dann sind wir jetzt quasi auch an der Stelle, das Puzzleteil Neurodivergenz noch mit ins Bild aufzunehmen. Sie leiten in Hamburg das Zentrum für Neurodiversitätsforschung, arbeiten da viel mit Menschen, die eben neurodivergent sind. Erklären Sie doch bitte erstmal kurz, was ist das nochmal, diese Neurodivergenz?
Also Neurodiversität und Neurodivergenz muss man unterscheiden. Also Neurodiversität ist erstmal eine Tatsache. Das liegt daran, dass das menschliche Gehirn sehr komplex ist. Das ist ein Organ von der Größe von 1,5 Stück Butter und es setzt sich aus 83 Milliarden Zellen zusammen. Jede Zelle ist so kompliziert wie eine ganze Stadt. Jede Zelle geht 10.000 bis 1.000 Verbindungen mit anderen Zellen ein. Das heißt, in einem Kubikmillimeter Gehirn sind mehr Verbindungen, als die Milchstraße Sterne hat. Das heißt, heißt also, Neurodiversität ist erstmal eine Tatsache. Es gibt keine zwei gleichen Gehirne. Wir vergleichen das mit Schneeflocken gern, weil Schneeflocken sehen von Weitem alle gleich aus, aber unter dem Mikroskop gibt es keine Schneeflocke doppelt. Und so gibt es auch kein Gehirn zweimal. Das ist Neurodiversität. Das betrifft uns alle. Neurodivergenz beginnt genau dort, wo Personen, wenn sie sich an Standards, Normen und Erwartungen, die unsere Gesellschaft hat, anpassen, dass sie dafür ihre Persönlichkeits-, ihre kognitive und emotionale Entwicklung aufgeben müssen. Das heißt, also der Preis.
Zum Beispiel Menschen, die eine Aufmerksamkeitsdefizit.
Zum Beispiel Menschen mit ADHS, Menschen im Autismus-Spektrum gehören dazu, Menschen mit Tourette-Syndrom. Also wir könnten sagen, so jede siebte Person etwa ist neurodivergent.
Krankenkassendaten zufolge steigt die Zahl der Diagnosen, sowohl wenn es um ADHS geht, als auch wenn es um Autismus geht, seit Jahren, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Gibt es denn tatsächlich mehr Fälle oder gibt es vielmehr eine gewachsene Sensibilität dafür, dass eben manche Menschen vom Standard abweichen in der Art, wie sie mit Informationen umgehen, wie sie Dinge wahrnehmen, wie sie Reize verarbeiten?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Natürlich leben wir in der Aufmerksamkeitsgesellschaft. Das heißt also, man kann mit Aufmerksamkeit Fantastillionen verdienen. Ja, die großen Tech-Milliardäre, die generieren Reichtum über unsere Aufmerksamkeit. Das bedeutet, unsere Aufmerksamkeit ist gefordert wie nie. Dadurch verändert sich die Linie zur Neurodivergenz. Das ist ein Grund für die erhöhten Zahlen. Ein zweiter Grund ist, dass sich die Diagnosekriterien verändert haben. Also Lorna Wing hat das Autismus-Spektrum zum Beispiel als eine bessere Form, Autismus zu erfassen, eingeführt. Darum reden wir heute von Menschen im Autismus-Spektrum. Der dritte Grund ist, dass wir durch Inklusion bessere Lebensbedingungen haben, dass also neurodivergente Menschen sich zusammenfinden und Kinder bekommen und dadurch natürlich auch ihre Gene weitergeben. Das war früher unter Bedingungen der Exklusion viel schwerer möglich. Und dadurch steigt die Zahl auch.
Mhm. Das galt ja lange als Krankheit. Diagnose suggeriert auch immer direkt, da stimmt doch was nicht, das ist ein Defizit. Aufmerksamkeitsdefizit zum Beispiel. Ja. Und wir bewegen uns ja jetzt langsam dahin zu sagen, nee, das ist vielleicht einfach eine andere Art zu ticken.
Ja, unsere Forschung zeigt, dass da, wo Defizite sind, auch immer Potenziale zu finden sind. Das heißt also, jemand im Autismus-Spektrum kann viel mehr Details simultan erfassen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass er auch viel schneller durch Informationen in seiner Umwelt erschlagen wird und der Reizüberflutung leistet. Aber zum Beispiel zeigt sich gerade im Programmieren und im digitalen Bereich, dass Menschen im Autismus-Spektrum viermal so wenig Fehler machen wie neurotypische. Und hier kann das Defizit plötzlich zur Stärke werden. Menschen mit ADHS oder im ADHS-Spektrum, die haben sicherlich in vielen Bereichen Probleme. Gerade Verhaltensprobleme werden immer genannt. Hyperaktivität oder das Tagträumen, dass sie sich wegträumen und nicht bei der Sache sind. Aber andererseits sind es die Menschen mit einer viel höheren Risikotoleranz. Deshalb zeigen Studien, dass man unter erfolgreichen selbstständigen Firmen, Startups überproportional viele Menschen mit ADHS findet. Leider aber auch in den Gefängnissen. Also ich will nur sagen, es geht immer darum, beides zu sehen. Nein, die Defizite zu erkennen, aber auch die Potenziale und Möglichkeiten. Und deshalb kommen wir dahin, dass wir sagen, ja, die Menschen sind anders, aber vollkommen richtig im Kopf. Das heißt, sie müssen ihre Umwelt finden, die zu ihnen passt.
Wenn man Social Media verfolgt, Instagram oder so, gefühlt wimmelt es da mittlerweile von Influencern, die von sich sagen, sie sind im Autismus-Spektrum, haben ADHS oder was auch immer. Haben Sie als Fachmann, der Menschen eben betreut, die da tatsächlich die Diagnose auch haben, ein bisschen Sorge, dass es auch so eine Modediagnose werden könnte?
Also die Sorge habe ich nicht, weil das große Problem ist, die meisten, also wir haben viel zu wenig Diagnosen, als wir erwarten müssten. Man sieht es, dass wir bei Kindern zum Beispiel bei ADHS jetzt so bei 6,1% sind und bei Erwachsenen liegen wir bei 2,8%. Das heißt, das geht aber eigentlich nicht weg nach dem Stand der Forschung. Das heißt also, die Menschen haben wahrscheinlich eine Nische gefunden, aber sie bekommen keinen Nachteilsausgleich und müssen mehr leisten als andere, um ADHS zu maskieren. Und offensichtlich gelingt das vielen sehr gut. Wir haben wahrscheinlich nur die Hälfte der Personen im Autismus-Spektrum diagnostiziert. Also es laufen vielleicht so 500.000 Menschen in Deutschland herum, die im Autismus-Spektrum sind und keine Diagnose haben. Das müssen wir uns erstmal klar machen. Dann wird deutlich, dass der Begriff Modediagnose die wirklichen Zahlen verfehlt. Trotzdem ist der Trend zur Selbstdiagnose natürlich sehr bedenklich. Neurodivergenz kann man nicht selber diagnostizieren. Aber die Awareness dafür, die Wachheit dafür ist eigentlich zu begrüßen. Dass wir nicht mehr so tun, als wäre das ein Fall für die Psychiatrie und dass der Mensch nicht mehr zu gebrauchen ist, wenn er diese Diagnose hat, sondern dass wir diese Diagnosen in den Alltag integrieren, ist ein Erfolg inklusiver Schulen.
Kann es auch sein, dass unser Lebensstil, so wie er ist, also im digitalen Zeitalter eben mit kurzen Videos, schnellem Informationsfluss und vielen Reizen, dass er das auch befördert, dass man gerade im Bereich ADHS, dass es dann vielleicht auch mehr Fälle geben wird in den nachfolgenden Generationen?
Ich glaube, dass es mehr auffliegt. Das heißt, die Ausbeutung der Aufmerksamkeit steigt ständig an. Wir leben in einer Aufmerksamkeitsgesellschaft. Das heißt, Menschen werden ständig abgelenkt mit Nachrichten. Und das führt natürlich dazu, dass Neurodivergenz noch schmerzlicher erlebt wird. Diese Reizüberflutung ist für Menschen im Autismus-Spektrum oft sehr kontraproduktiv. Und Menschen mit ADHS, die ihren Hyperfokus suchen, die übrigens sehr gut hyperfokussieren können, wenn sie das richtige Thema haben, werden natürlich verlockt, ständig den Fokus zu wechseln mit diesen Medien. Und dadurch treten natürlich auch die Probleme, die mit Neurodivergenz einhergehen, viel deutlicher zutage. Also diese Ausbeutung der Aufmerksamkeit macht es dringlicher, über Neurodivergenz nachzudenken. Unsere Nervensysteme werden attackiert wie noch nie.
Sie haben neulich ein Buch veröffentlicht, das heißt Wahnsinnig intelligent, die verborgenen Potenziale neurodivergenter Menschen. Inwiefern ist denn diese Art von Andersheit, die Welt wahrzunehmen und mit den Reizen der Welt umzugehen, möglicherweise auch ein Vorteil im Zeitalter künstlicher Intelligenz?
Also wir müssen sehen, künstliche Intelligenz basiert auf der Intelligenz der Masse. Oder der Weisheit der Vielen. Das war ein Eugeniker, Francis Galton, der 1904 die Eugenik erfunden hat, ein Sozialdarwinist, der nur die Tüchtigsten überleben lassen wollte. Der hätte gern neurodivergente Menschen gar nicht erst auf die Welt kommen lassen. Dieses eugenische Denken hat eine andere Seite, weil derselbe Francis Galton wollte die Dummheit der Masse beweisen. Der ist auf eine Landwirtschaftsausstellung gegangen, wo es darum geht, das Gewicht eines Ochsen zu schätzen. Da waren 800 Personen, nur ganz wenige ExpertInnen. Und er hat die Ergebnisse ausgewertet und wollte zeigen, wie dumm die Masse ist. Und hat zu seinem Entsetzen herausgefunden, dass die Durchschnittsschätzung besser war als die der Expertin. Und seitdem spricht man von der Intelligenz der Vielen oder der Intelligenz der Masse. Das sind so verschiedene Begriffe, die sich wissenschaftlich auch stützen lassen. Das Problem ist nur, dass diese Weisheit der Vielen unterwandert wird durch menschliche Schwarmintelligenz. Das ist eine Entdeckung aus den 50er Jahren von Salmon Ash. Das war ein Experiment, wo man Intelligenztests vorgegeben hat. Und dann gab es eine Gruppe von Personen, die haben sich abgesprochen vorher. Und dann wurde eine Person, die von der Absprache nichts wusste, dazugeholt. Und jetzt haben diese Personen anfangs immer richtig auf sehr einfache Tests geantwortet und dann fingen sie an, falsch zu antworten. Und das Interessante ist, dass die Person, die nicht eingeweiht war, jetzt sich irgendwie verhalten muss. Ja, und 37% sind einfach den Antworten der anderen gefolgt, aus Schwarmintelligenz, Gruppendruck oder Kollektivzwang kann man es auch nennen. Und 97% aller Menschen neigen dazu, wenigstens ab und zu mal eine falsche Antwort zu geben. Das ist die Schwarmintelligenz, die in uns steckt. Und die unterwandert unsere Intelligenz. Und Social Media nutzt diese Schwarmintelligenz aus. Darum haben wir solche große Polarisation auch in der Gesellschaft, weil der einfache Algorithmus bewirkt, dass immer die skandalöseste Ansicht nach oben geht und dann will man sich übertreffen und die Schwarmintelligenz führt dazu, dass Menschen hinter Fake News hinterherlaufen. Das ist momentan unser Problem. Und neurodivergente Menschen, das zeigt unsere Forschung, sind resilienter gegen Schwarmintelligenz, weil sie es einfach sich nicht leisten können, irgendeiner Schwarmintelligenz hinterherzulaufen. Das haben sie irgendwann aufgegeben, weil sie merken, sie schaffen es nicht. Und darum brauchen wir für die Weisheit der Vielen diese neurodivergenten Menschen unbedingt. Für eine funktionierende KI, für die Kontrolle von KI sind neurodivergente Menschen wichtig wie nie. KI, wenn sie gut funktioniert, basiert sie auf der Weisheit der Vielen. Unabhängige Ansichten von Leuten für diese KI. Wenn es schlecht läuft, erwischen sie Schwarmintelligenz. Dann haben wir rassistische, sexistische, behindertenfeindliche Dinge, die auch im Internet zu finden sind, die Social Media auch hochtreibt. Die müssen dann mühsam aus der KI wieder entfernt werden durch Prompting. Das ist also ein Riesenarbeitsfeld für Menschen, KI zu korrigieren und diese Fehlleistung, die durch Schwarmintelligenz hervorgerufen werden, wieder loszuwerden. Und da sehe ich auch ein Riesenarbeitsfeld für neurodivergente Menschen, weil die für solche Dinge besonders geeignet sind.
Ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden. Wie kann man sich denn diese Potenziale zunutze machen für das Leben mit künstlicher Intelligenz, für die Gesellschaft?
Ja. Erstmal ist KI ein Segen für Menschen mit Legasthenie, mit Dyskalkulie und so weiter. Die haben jetzt so ein kleines Helferlein an ihrer Seite, mit dem sie das, was andere als Defizit bei ihnen betrachten, locker lösen können. Menschen mit einer Legasthenie, das sind oft Menschen, übrigens nach unserer Forschung, die viel interessantere Texte schreiben. Agatha Christie zum Beispiel kann sehr spannende Texte schreiben, weil sie nicht so auf jedes Komma und jede Grammatikregel achtet. Da ist die Aufmerksamkeit frei für den Inhalt. Aber aufgrund ihrer Schwierigkeit mit dem Schreiben kommen sie oft gar nicht in diese Position. KI ist da natürlich ein Segen. Und der umgekehrte Weg, was können neurodivergente Menschen für eine bessere KI tun? Zum Beispiel diese Aufmerksamkeit für Details von Menschen im Autismus-Spektrum werden uns in Zukunft helfen, KI besser zu entlarven. Die sind besser in der Lage zu erkennen, ob es sich um eine KI-generierte Information handelt oder nicht. Sie achten viel mehr auf Details. Und an den Details verrät sich auch KI und ist KI auch schlecht. Und das sind zunehmend wichtige Dinge, wie zum Beispiel das autonome Fahren, Autofahren, oder sie treffen Gesundheitsentscheidungen oder Diagnostiken laufen über KI. Und da wird es immer wichtiger, dass Menschen, ich nenne sie jetzt mal in Anführungsstrichen Detailfreaks im Autismus-Spektrum, ein kritisches Auge darauf werfen. Das ist sehr hilfreich. Das andere ist, dass wir KI in die Anwendung bringen müssen. Das ist immer ein großes Risiko, ein Start-up zu gründen, was sich der KI bedient. Und da sind Menschen mit ADHS eben die, die eine viel größere Risikotoleranz haben, solche Anwendungen zu entwickeln und in die Gesellschaft zu bringen. Also das wären zwei Beispiele. Ich könnte auch Menschen mit Tourette-Syndrom nennen, die also eine viel höhere Reaktionsgeschwindigkeit haben als neurotypische Menschen. Ich will nur sagen, hier lauern viele Potenziale, von denen vielleicht nur 16% nach unseren Messungen abgerufen werden.
Die können dann auch einen Beitrag zu einer besseren künstlichen Intelligenz leisten, sagen Sie. Was heißt denn aber dieses Leben mit künstlicher Intelligenz für die nachfolgenden Generationen, für Ihre und meine Kinder, vielleicht Kindeskinder? Vor welche Herausforderungen werden die dann gestellt durch künstliche Intelligenz perspektivisch?
Ja, also wir müssen unser Denken, unsere Entwicklung völlig verändern. Diese Technik ist unstoppable, glaube ich. Also wir können sie nicht stoppen. Wir müssen lernen, mit ihr konstruktiv umzugehen. Also die Potenziale schlummern in allen Menschen, im gesamten Neurodiversitätsspektrum, würde ich sagen, schlummern Formen der Intelligenz, wie die symbolische Intelligenz, die anschauliche Intelligenz, die sensomotorische Intelligenz, die entwicklungslogische Intelligenz, die ja nicht in die Maschinen einprogrammiert sind. Diese Form der Intelligenz, die Intelligenztests nicht messen, die werden umso wichtiger und die werden Menschen in der Zukunft mehr einsetzen und mehr entfalten müssen. Und das ist, finde ich, auch keine schlechte Perspektive.
Um dann letztlich auch die Oberhand zu behalten gegenüber der künstlichen Intelligenz?
Ja, das halte ich für existenziell. Die Kontrolle werden wir nicht über logisches Denken haben über die Welt, sondern vor allen Dingen über Bewusstheit, Selbsteinschätzung. Und diese Fähigkeiten müssen wir in ungeahnte Größen weiterentwickeln, um nicht Sklaven der KI zu werden, weil das wäre für mich eine Horrorvision.
Sagt André Frank Zimpel, Professor für Erziehungswissenschaft an der Uni Hamburg im Podcast Wissenswerte. Jetzt ist es 0:27 Uhr.
Standpunkte.
Bundeskanzler Merz hat das israelische Vorgehen im Gazastreifen kritisiert. Er versteht nicht mehr, was die israelische Armee dort macht, so der Kanzler auf einer Veranstaltung in Berlin. Das kommentieren viele Zeitungen. Lob kommt von der Augsburger Allgemein.
Der Kanzler hat eine Verletzung des Völkerrechts durch die Regierung von Benjamin Netanyahu festgestellt. Merz hat damit einerseits persönlichen Mut bewiesen, andererseits war seine Erklärung unausweichlich. Der internationale Druck aus Ländern wie Frankreich und Großbritannien, sich angesichts der schrecklichen Geschehnisse im Gazastreifen zu positionieren, war in den letzten Tagen ebenso gestiegen wie der in der eigenen Koalition.
Die Süddeutsche Zeitung fordert, mit Waffenlieferungen an Israel müsse nun Schluss sein.
Es tut sich etwas in diesen Tagen. Es gerät etwas in Bewegung. Immer mehr Staaten werden immer deutlicher. Frankreich, Großbritannien und Kanada haben Israel ernste Konsequenzen angedroht, wenn nicht sofort Hilfe nach Gaza kommt. Spanien will die Waffenexporte stoppen, was nun auch ein paar SPD-Politiker fordern. Es ist ein wichtiges und richtiges Signal. Man kann nur hoffen, dass es mehr Stimmen werden, dass Deutschland nicht mehr nur mahnt, sondern auch handelt.
Wer an Israels Seite stehe, müsse mahnen, schreibt der Kölner Stadtanzeiger, ein schmaler Grat für die Bundesregierung.
Sie äußert ihre Kritik an Israels Vorgehen so deutlich wie nie zuvor und bemüht sich zugleich, die Gesprächskanäle offen zu halten. Forderungen nach einem sofortigen Stopp der deutschen Waffenlieferungen an Israel sind jedoch Gift für jene diplomatischen Verbindungen, die Berlin dringend braucht, um überhaupt Einfluss auszuüben. Denn wenn selbst eindringliche Appelle kaum Wirkung entfalten, was könnte dann ein vollständiger Kontaktabbruch noch bewirken? Wer in Jerusalem etwas erreichen will, darf nicht als Gegner auftreten.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Gisela Former. Und über das Thema sprechen wir auch gleich zu Beginn der nächsten Stunde, darüber, dass der Bundeskanzler gegenüber der israelischen Regierung ja doch eine neue scharfe Tonlage angewendet hat. Beim BDR-Europa-Forum, da äußerte sich der Kanzler kritisch über das Vorgehen Israels in Gaza. Dazu soll es ja auch in dieser Woche ein Gespräch mit Israels Premier Netanyahu geben. Sie hören die ARD-Infonacht, hier gleich die Nachrichten um 3 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Olaf Knapp. Am Rande der Mannschaftsmeisterschaftsfeier des FC Liverpool ist ein Auto durch eine Menschenmenge in der Innenstadt Liverpools gerast. 47 Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Aus London Gabi Biesinger.
Schon kurz nach dem Vorfall hatte die Polizei mitgeteilt, dass es sich bei dem Fahrer um einen 53-jährigen weißen Briten aus dem Raum Liverpool handle. Damit wollte man offenbar Spekulationen in den sozialen Medien stoppen, dass es sich um einen islamistischen Anschlag gehandelt haben könne. Die stellvertretende Polizeipräsidentin der Merseyside Police nannte keine Einzelheiten zum Hintergrund der Tat, erklärte aber, man gehe von einem isolierten Fall aus, suche keine weiteren Beteiligten und ermittle nicht wegen Terrorverdachts.
Bundeskanzler Merz hat die westlichen Verbündeten aufgefordert, die Ukraine entschlossen mit Waffen zu unterstützen. Im WDR-Europa-Forum sagte der CDU-Politiker außerdem, dass es keine Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen gebe, die an die Ukraine geliefert wurden. Die Ukraine könne also auch militärische Ziele in Russland angreifen. Merz ließ aber offen, ob das bedeutet, dass Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefert. Im Gazastreifen hat die neu gegründete Stiftung Gaza Humanitarian Foundation nach eigenen Angaben damit angefangen, Lebensmittel zu verteilen. Die Vereinten Nationen werfen der im Februar gegründeten Stiftung vor, ihre Pläne würden die Zwangsumsiedlung von Palästinensern enthalten. Der von Israel initiierte Verteilungsplan sieht vor, dass private Unternehmen anstelle von Hilfsorganisationen die Lebensmittel in den Gazastreifen transportieren. Am Sonntag war der Leiter der von den USA geförderten Stiftung zurückgetreten. Er sah Grundsätze von Menschlichkeit und Unabhängigkeit verletzt. Der 1. FC Heidenheim bleibt Fußball-Erstligist. Die Heidenheimer haben das Relegationsrückspiel beim SV Elversberg mit 2:1 gewonnen. Aus Elversberg Matthew Genet Schön.
Nach Abpfiff könnten die Emotionen in einem Stadion kaum unterschiedlicher sein. Der 1. FC Heidenheim gewinnt das Relegationsrückspiel bei der SV Elversberg durch das Tor von Leo Cienza in der 95. Minute mit 2:1. Nach dem 2:2 Unentschieden im Hinspiel bedeutet das, der FCH bleibt auch in der kommenden Saison erstklassig. Elversberg dagegen kann sich für eine eigentlich überlegene zweite Hälfte vor